ARD. Weihnachten 1994. Der zweite Feiertag geht zu Ende. Es dämmert schon. In den Wohnungen rund um den Berliner Keuwitzplatz werden noch einmal die Kerzen angezündet. An diesem späten Nachmittag ist der 8-jährige Daniel mit Freunden auf dem Spielplatz. Die Kinder machen eine Schneeballschlacht. Pünktlich um 18 Uhr soll der Junge wieder zu Hause sein. Doch er kommt nicht. Daniel kommt nie wieder nach Hause.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Redaktionskollegin aus unserem Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg und mit Uwe Madel.
Dem Mann, der viele dieser Kriminalfälle hier bei uns im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator bei der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Was tun wir hier? Wir erzählen wahre Geschichten von wahren Kriminalfällen aus Berlin und Brandenburg und die finden Sie alle auch selbst nochmal zum Nachhören in der ARD-Audiothek.
Der Fall, den wir heute schildern, ist wohl der schlimmste Albtraum aller Eltern. Ein Kind verschwindet spurlos. Gerade war es noch auf dem Spielplatz um die Ecke und plötzlich ist es weg und niemand hat etwas gesehen.
Und dann ist da diese Angst, hatte das Kind einen Unfall? Ist es verschleppt worden, weggefangen auf offener Straße womöglich? Wo ist es jetzt und vor allen Dingen, wie geht es ihm?
Das Kind, das am zweiten Weihnachtsfeiertag 1994 nicht wie verabredet nach Hause kam, heißt, wir haben es schon gehört, Daniel. Er ist 8 Jahre alt und wohnt mit der Familie im Kiez am Keuwitzplatz. Ganz in der Nähe lebt auch seine Oma. Deshalb hofft Daniels Mutter an diesem Abend zunächst, dass der Junge vielleicht bei ihr sein könnte.
Diese Hoffnung verfliegt aber schnell. Und Daniels Mutter und ihr Lebensgefährte, die ahnen da schon, mit dem Kind muss etwas Schreckliches passiert sein.
Wer als Ermittler mit so einem Fall zu tun hatte, der vergisst ihn sein Leben lang nicht. So geht es auch Christian Schulz. Sie haben ihn bei uns hier im Podcast schon einige Male gehört. Zum Beispiel in der Folge Täter in Weiß über Morden der Ärzte. Christian Schulz ist heute Chef der operativen Fallanalyse im LKA Berlin, also eine Art Profiler, wie viele gerne sagen. Damals, vor inzwischen 30 Jahren, war er Ermittler in der dritten Mordkommission.
Also Kindermorde sind ja schon mal per se sehr selten, ein Glück. Ja, aber wo wir schon immer alles geben bei der Mordkommission, also schon eigentlich immer über 100% versuchen zu geben, ist die Motivation beim Kindermord noch mal eine Schippe drauf, wie man so schön sagt. Ja, also das heißt, wir beim Kindermord wollen wir einfach nie aufgeben und wollen so lange daran arbeiten, bis wir die Sache geklärt haben. Und damals, kann ich mich noch erinnern, war es auch eine, ja, soweit ich mich erinnere, eine der größten Kraftanstrengungen, sage ich mal, um eine Tat zu klären, an die ich mich persönlich erinnern kann.
Christian Schulz hat mit uns noch einmal über diesen Fall Daniel gesprochen. Ein Fall, der jahrelang unlösbar schien, bis es dann doch den entscheidenden Hinweis gab.
Danke, dass Sie wieder bei uns sind. Und noch eines vorab. In der Folge heute geht es um tödliche Gewalt und um sexuellen Missbrauch von Kindern. Auch für uns ein Thema, das nur schwer auszuhalten ist. Bitte entscheiden Sie selbst, ob Sie sich diese Episode von Im Visier anhören möchten.
Unsere Geschichte beginnt in Berlin, im Kiez, am Keuwitzplatz, im Prenzlauer Berg. Heute ist es eine ziemlich wohlhabende Gegend. Alteingesessene Berliner leben da kaum noch. Es gibt samstags einen edlen Wochenmarkt und ringsum sehr teure Dachgeschosswohnungen.
1994 sah es da noch anders aus. An den Häuserwänden bröckelte der Putz, die Hinterhöfe waren verfallen. Viele Wohnungen hatten noch Kohleöfen und manche ein Außenklo. Aber es war damals noch ein bezahlbarer Kiez, auch für Familien, die es nicht so dicke hatten.
Dazu gehörte sicher auch die Familie von Daniel. Der 8-Jährige lebt bei seiner Mutter zusammen mit ihrem neuen Lebensgefährten und dessen Tochter. Daniel hat also eine Stiefschwester. Sein leiblicher Vater hat sich offenbar wenig um ihn gekümmert.
Die Familie lebt eher in bescheidenen Verhältnissen. Das zeigt schon ein kleines Detail. Daniel tobt an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag in dunkelgrünen Gummistiefeln auf dem Spielplatz herum. Gummistiefel sind praktisch, wenn es draußen nass und matschig ist, aber sie halten kaum warm. Doch an diesem Wintertag war es kalt, es lag Schnee. Für richtige Winterstiefel fehlte offenbar das Geld.
Eigentlich sollte Daniel an diesem Nachmittag gar nicht draußen sein, denn er hatte Stubenarrest. Er war in dieser Zeit aus Sicht der Mutter wohl ziemlich frech, außerdem ständig unpünktlich. Er kam einfach oft viel zu spät nach Hause und als Strafe setzte es dann kein Raus und kein Fernsehgucken.
Aber irgendwann wurden die Eltern dann doch weich, es war immerhin Weihnachten. So hat es die Mutter damals Ermittler Christian Schulz erzählt.
Aber zweiter Weihnachtsfeiertag, ja, man hatte sozusagen Erbarmen und hat sich gefragt, warum soll man ihn jetzt wirklich noch die ganze Zeit hier oben in der Stube behalten? Warum soll er denn nicht rausgehen und mit seinen Kumpels spielen? Und deshalb durfte er dann so gegen 15 Uhr raus, sich mit seinen Kumpels, die er aus der Gegend dort kennt, ja, treffen und spielen. Aber er musste um 18 Uhr zu Hause sein. Ja, und um 18 Uhr war er nicht da. Natürlich war man erst verärgert, schon wieder unpünktlich. Ja, na, das wird aber Ärger geben für ihn.
Doch Daniel ist auch um 6:30 nicht da und auch nicht um 19 Uhr. Seine Mutter und sein Stiefvater werden unruhig. Sie fragen bei der Oma nach, sie sprechen die Freunde an des Jungen und ihre Nachbarn und durchsuchen gemeinsam den Kiez.
Und sie schauen überall dort nach, wo Daniel gern gespielt hat. Sie klingeln bei den Familien seiner Klassenkameraden dann auch noch. Nirgendwo aber findet sich eine Spur von dem Jungen. Klar ist nur, der letzte Ort, an dem er gesehen wurde, das war der Spielplatz am Kollwitzplatz.
Hier hatte sich Daniel mit Freunden getroffen und den Nachmittag über gespielt. Knapp 200 Meter sind es nach Hause.
Wir haben so lange bis um 5:30 durchgespielt, dann sind wir ein bisschen vorne lang gegangen, dann waren Kolle entlassen, mehr haben wir nicht gesehen.
Und ist es normal, dass er dann auch alleine nach Hause geht? Und was hat er denn dann gemacht?
Er hat dann geweint, als er nach Hause gegangen ist.
Er hat geweint? Ja. Warum das denn?
Ja, weil er meistens alle Angst hat, alleine nach Hause so lang zu gehen.
Daniels Stiefvater sagt, der Junge sei oft zu spät heimgekommen. Deshalb habe er so lange gewartet, bis die Polizei alarmiert wurde.
Ich habe das eigentlich noch immer als einen dummen Scherz von ihm betrachtet, dass er aus Angst, eben, dass er, weil er zu spät kommt, er geht ja sonst zur Oma und die wohnt hier in der Riekestraße, aber da war er auch nicht.
Gegen 21 Uhr gehen Daniels Eltern dann zur Polizei und melden den Jungen als vermisst. Die Polizei reagiert sofort an diesem zweiten Feiertag und beginnt eine groß angelegte Suchaktion.
Das ist damals sehr üblich gewesen, mit einem Lautsprecherwagen durch die Gegend dort gefahren. Ja. Man hat schnell ein Foto von ihm gehabt und daraus ein Plakat entwickelt, und das dort auch ausgehangen wurde und ist da durch die Gegend gefahren, hat eben um Hilfe aus der Bevölkerung gebeten, ob nicht jemand Hinweise geben kann, der den Jungen vielleicht noch gesehen hat.
Am Tag darauf erscheint eine Suchanzeige in der Presse. Doch niemand hat Daniel gesehen. Niemand kann sagen, was auf diesen letzten 200 Metern seines Heimwegs geschehen ist.
Aber dann, einen Tag nach Daniels Verschwinden, am 27. Dezember, wird die Suche nach dem Jungen plötzlich abgebrochen. Denn Daniel lebt nicht mehr.
Eine Mülldeponie bei Brieselang, westlich von Berlin. Am Zufahrtsweg liegen verstreute Papierreste, alte Verpackungen. Vor der Einfahrt auf das Gelände finden Spaziergänger an diesem 27. Dezember einen Umzugskarton.
Und in dem Karton, da finden sie die Leiche eines Kindes. Den Polizisten aus Brandenburg, die kurz darauf am Fundort sind, ist nicht sofort klar, wer der tote Junge ist. Doch später gibt es keine Zweifel. Die Bekleidung des Kindes, die dunkelgrünen Gummistiefel und eine auffällige Narbe am Arm. Es ist der vermisste Junge aus Berlin.
Und so ist er praktisch, wie Müll, sage ich mal, ja, ausgeschüttet worden, einfach an den Wegesrand dort. Der oder die Täter haben gar nicht groß versucht, ihn irgendwie zu verstecken oder zu vergraben oder irgendetwas, sondern haben ihn einfach aus dem Auto, davon gehen wir aus, geworfen und haben ihn einfach so liegen gelassen.
Das Kind liegt mit angezogenen Beinen in diesem Karton. Daniel ist vollständig bekleidet. Zwei Dinge sind den Ermittlern aber dann rasch klar. Der Junge ist umgebracht worden. Und die Tat geschah nicht an der Deponie. Dort wurde nur die Leiche abgelegt.
Ja, wenn man ein totes Kind findet, muss man erstmal prüfen, was ist denn die Todesursache. Und relativ schnell konnte man wohl erkennen, dass er hatte auch Blut im Gesicht, dass es ein Verbrechen gab, ja, dass er ein Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Deshalb kam das Kind sehr schnell in die Rechtsmedizin zur Obduktion und dort wurde festgestellt, eindeutig, dass er erwürgt wurde.
Der Vermisstenfall Daniel ist jetzt zu einem Mordfall geworden. Zwischen Weihnachten und Silvester 94 hat in Berlin die dritte Mordkommission Bereitschaft. Und zu der gehört damals auch Christian Schulz.
Der Ermittler hatte natürlich davon gehört, dass in Berlin am zweiten Feiertag ein Junge verschwunden war. Deshalb traf ihn die Nachricht, dass es jetzt offenbar um einen Mord geht, nicht ganz unvorbereitet.
Ich war unterwegs und dann wurde ich alarmiert. Damals gab es noch keine Handys, sondern sogenannte Pieper. Das waren so kleine Geräte, die man dann auslösen konnte, wenn man gebraucht wurde. Und dann musste man irgendwo hingehen, um dann eben anzurufen, ob man gebraucht wird. Ja, und so war es damals auch. Und dann hörte ich schon, es geht um den kleinen Jungen. Man hat schon gelesen und gehört, da wird ein kleiner Junge vermisst in Berlin, wo ich schon dachte, oh, hört sich nicht gut an. Ja. Und dann war klar eben eher, dass es der tote Junge aus Brieselang war, der ermordet wurde und somit ist die Mordkommission auf den Plan getreten und somit kam ich in den Fall.
Jetzt also übernimmt die dritte Mordkommission die Ermittlungen und natürlich ist die allererste Frage, was ist mit Daniel passiert auf dem Weg vom Spielplatz nach Hause auf diesen 200 Metern? Gibt es irgendjemanden, der ihn noch gesehen hat, der gesehen hat, wie er angesprochen wurde oder gar verschleppt wurde?
Außerdem war ja gut möglich, dass in diesem Kiez, wenn es denn fremde Täter waren, die irgendwo schon aufgefallen sind an diesem Weihnachtstag. Manchmal beobachtet man ja so eine Szene, die einem zunächst merkwürdig vorkommt, die man dann aber wieder vergisst.
Die Ermittler ziehen jetzt mit einer Checkliste von Haus zu Haus, von Wohnung zu Wohnung und fragen gezielt nach. Ein Riesenaufwand für so ein Großstadtviertel. Die dritte Mordkommission bekommt Unterstützung aus anderen Bereichen des LKA Berlin. Bis zu 60 Leute sind im Einsatz. Klinkenputzen heißt das intern.
Gleichzeitig wird dann versucht, den Kreis von möglichen Tätern einzuengen. Wer kommt für so ein Verbrechen in Frage? Dafür müsste man natürlich mehr über das Motiv des Täters oder der Täter wissen. Was wollten der oder die Unbekannten von Daniel? Und warum haben sie ihn getötet? Doch genau bei diesen Fragen herrschen zu diesem Zeitpunkt noch große Unsicherheiten.
Die erste Vermutung ist natürlich ein Sexualverbrechen. Irgendjemand hat Daniel gekidnappt, hat ihn verschleppt, dann missbraucht und ihn anschließend getötet, um diesen Missbrauch zu verdecken. Aber die ersten Ermittlungsergebnisse sprechen zunächst gegen diese Version.
Auch das Motiv war ja nicht so klar erstmal auf den ersten Blick. Ja. Normalerweise geht man davon aus, in dem Alter, dass ein sexuelles Motiv hier ausschlaggebend war. Es war aber schon interessant, dass der Junge komplett angezogen war. Und es gab keine Hinweise auf eine Sexualstraftat, auch nicht bei der Obduktion. Ja. Sodass wir erstmal natürlich im sozialen Umfeld, im sozialen Milieu des Kindes ermittelt haben. Ja. Gab es hier vielleicht ein persönliches Motiv? Ja, hatte der Stiefvater was damit zu tun? Hatte der leibliche Vater was damit zu tun?
Ja, das berühmte Ermitteln in alle Richtungen. Aber schnell ist klar, es gibt hier kein persönliches Motiv und keinen konkreten Tatverdacht gegen irgendjemanden aus dem Umfeld von Daniel. Also vielleicht doch ein Sexualtäter? Die Polizei überprüft jetzt auch das Alibi von 300 bekannten Sexualstraftätern in Berlin ohne Ergebnis. Auch eine Öffentlichkeitsfahndung mit einer Fotomontage, auf der die Kleidung von Daniel gezeigt wird am Tattag, bringt die Polizei nicht weiter. Es gibt zwar zahlreiche Hinweise, aber keine erfolgversprechende Spur.
Und das monatelang. Weihnachten 1994 wurde Daniel ja umgebracht. Auch 1995 und 1996 kommt die Mordkommission nicht entscheidend voran. Es gibt einfach keine brauchbaren Hinweise, trotz einer Belohnung von 10.000 Mark. Lässt sich das Verbrechen überhaupt jemals aufklären? Oder kommt der Täter dann ungeschoren davon? Dann, im September 1997, verschwindet im selben Kiez ein weiteres Kind.
Wieder macht ein Vermisstenfall Schlagzeilen in Berlin, wieder in Prenzlauer Berg, wieder ein Junge, diesmal 10 Jahre alt, sein Name Marcel. Gibt es eine Verbindung zum Tod von Daniel? So berichtet damals die Abendschau.
Marcel ist ein Einzelgänger. Der 10-Jährige hat nur wenig Freunde. Meistens ist er alleine unterwegs. So auch am 21. September. Nachmittags verabschiedete er sich von seiner Familie. An der Schönhauser Allee stieg er dann in die Bahn. Er wollte zum Weltkindertag. Gegen 17 Uhr sahen Zeugen ihn zum letzten Mal, als er am Alexanderplatz ausstieg. Die Polizei ist seitdem jeder Spur nachgegangen, bisher vergeblich. Die Mordkommission wertet jetzt Videos aus, die auf dem Fest gemacht wurden. Sisyphusarbeit. Hier neue Hinweise zu finden, wäre Glückssache.
Mit dem morgigen Tag wird eine Sonderermittlungsgruppe des LKA 41 die Ermittlungen aufnehmen. Das heißt, verstärkter Kräfteansatz. Circa 20 Beamte werden sich von morgen an um diese Ermittlungen im vermissten Fall Marcel kümmern.
Die Fahnder der Soko werden auch prüfen, ob es einen Zusammenhang zwischen dem vermissten Marcel und dem Mord an Daniel vor ein paar Monaten gibt.
Parallelen sind lediglich zu sehen, was den Marcel und den Daniel angehen, dass sie beide aus dem Prenzlauer Berg sind, auf dieselbe Schule gingen und vom Aussehen sich auch sehr ähneln. Alles andere wäre Spekulation, wenn man jetzt da schon irgendwelche Rückschlüsse ziehen würde.
Vor allem sind die Ermittler auch weiterhin auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.
Halten wir mal fest, der jetzt verschwundene Marcel wohnte im gleichen Kiez wie Daniel, ging auf dieselbe Schule und sah ihm auch noch sehr ähnlich. Da fragen sich natürlich viele, ist das alles Zufall?
Ja, daran mag niemand so richtig glauben. Obwohl es keine klaren Beweise gibt für eine Verbindung zwischen beiden Fällen, wird wild spekuliert, vor allem in den Medien.
Ja, einige Berliner Zeitungen vermuten nämlich einen Zusammenhang mit den Schicksalen von weiteren vermissten oder ermordeten Kindern. 1993 verschwand zum Beispiel der 12-jährige Manuel. Er tauchte nie wieder auf. 1995 wird der 13-jährige Stefan tot aufgefunden, auf einer Müllkippe.
Das sind insgesamt dann schon 4 Jungen, alle im Alter zwischen 8 und 13 Jahren. Daniel, Marcel, Manuel und Stefan. Ist bei all diesen Fällen derselbe Täterkreis aktiv gewesen? Werden also in den 90er Jahren in Berlin gezielt Kinder entführt?
Diese Spekulationen halten sich hartnäckig und werden dann später auch genährt weiter. Es gibt nämlich nach Zeitungsrecherchen Hinweise auf einen ganzen Ring von Tätern, auf eine international operierende Bande von Kinderhändlern, die Kinder angeblich entführen, ins Ausland schmuggeln und dort dann in Bordellen arbeiten lassen.
Ja, immer wieder ist da die Rede von einem Lokal in Berlin-Schöneberg namens Pinocchio. Dort soll sich auch Prominenz aufgehalten haben. Dorthin sollen Kinder gelockt worden sein, um sie später in Bordelle nach Rotterdam oder Amsterdam zu verschleppen.
Das klingt alles absolut unfassbar. Natürlich müssen sich die Berliner Ermittlungsbehörden mit solchen Spekulationen auch befassen, auch Mordermittler Christian Schulz.
Diese Spekulationen, die mehr von der Presse damals kamen, als von irgendwelchen anderen Leuten, die vielleicht damit auch wirklich zu tun hatten, blieben wirklich nur Spekulationen. Das Einzige, was passiert ist, dass es uns die Arbeit erschwert hat. Ja, weil wir immer wieder darauf natürlich angesprochen wurden, auch von der Polizeiführung. Wir müssen darauf reagieren und mussten dann etwas finden, was es nicht gab. Ja? Also wir mussten dazu dann sozusagen Rede und Antwort stehen, dass wir alles sozusagen untersucht haben. Aber es gab wirklich keine Hinweise darauf, also wirklich fundierte, begründete Hinweise darauf, dass es so ein Kinderhändlerring jemals gab.
Es ist also nicht zu beweisen, dass der 10-jährige Marcel im September 1997 von einem Kinderhändlerring entführt worden ist. Wer wirklich für dieses Verbrechen verantwortlich ist, das ist nach wie vor ein Rätsel. Denn Marcel ist und bleibt verschwunden, und zwar bis heute.
Doch was ist mit dem Mord an Daniel, der knapp 3 Jahre zuvor, Weihnachten 94, am Kolbitzplatz in Berlin verschwand und dann tot auf einer Mülldeponie in Brandenburg lag? Jahrelang wurde gefahndet, jetzt müssen sich die Ermittler eingestehen, dass sie so gut wie nichts in der Hand haben. Deshalb werden die Ermittlungen in diesem Fall vorläufig eingestellt.
Ja, also was hatten wir denn wirklich an objektiven Fakten? Der Junge ist weggekommen dort. Also wahrscheinlich ist er dort schon mit einem Auto in ein Auto gestiegen oder in ein Auto gezerrt worden. Das war damals schon mal so unsere Hypothese, ohne dass es jemand bemerkt hat. Ja, also vielleicht doch eher durch Versprechungen oder durch eine Legende, komm mal rein, weiß ich nicht, deiner Mutter ist was passiert oder ähnliches. Und es gab keine Spuren an ihm zu finden, ja, die identifizierungsgeeignet gewesen wären. Und man hatte sozusagen auch an dem Jungen weiter nichts feststellen können, als dass er erwürgt wurde. Also mehr hatten wir nicht. Also es war wirklich sehr frustrierend. Aber irgendwann muss man dann mal sagen, wir können nicht mehr machen, als zu hoffen, dass irgendwann vielleicht doch der entscheidende Hinweis aus der Bevölkerung kommt.
Die Hoffnung auf den entscheidenden Hinweis. 1998, also fast 4 Jahre nach dem Mord an Daniel, wird sie plötzlich erfüllt.
Am zweiten Weihnachtsfeiertag 1994 ist Daniel verschwunden. Ein kleiner Junge, 8 Jahre alt, irgendwo auf dem Weg vom Spielplatz nach Hause, mitten in Prenzlauer Berg. Heute würde man vielleicht Bilder von Videokameras finden, die irgendwo entlang des Weges in Geschäften oder Restaurants installiert sind. Doch damals, in den 90er Jahren, gibt es diese Möglichkeit noch nicht.
Also es gibt keine Spur, keinen erfolgsversprechenden Hinweis. Alle Methoden der klassischen Polizeiarbeit sind ausgereizt. Doch dann, im April 1998, kommt ein überraschender Anruf. Ermittler Christian Schulz erzählt uns noch einmal von diesem Tag.
Ja, es war 1998, ich glaube, es war im Frühjahr 1998. Wir waren bei unserer täglichen Arbeit der Mordkommission. Und dann gab es wohl einen Anruf vom Polizeiabschnitt in Schöneberg, sofern ich mich erinnere. Und da gab es wohl einen jungen Mann, der ist zum Polizeiabschnitt gekommen und meinte, er könnte was zum Mord an Daniel B. sagen. Mein Chef kam zu mir und zu einem Kollegen, mit dem ich im Zimmer saß. Fahrt doch mal hin und hört euch den mal an. Ja, gut, wir hatten, glaube ich, damals schon 150 Hinweise. Okay, als der 151. Hinweis, hören wir uns mal an, was er zu sagen hat. Und dann schauen wir mal, ja. Also wir hatten keine großen Erwartungen, ehrlich gesagt. Und dann hatten wir den jungen Mann befragt und merkten schon in der ersten Befragung, dass der offensichtlich sogenanntes Täterwissen hatte.
Der junge Mann, der da vor den Ermittlern sitzt, ist noch sehr jung. Ein Jugendlicher, ein Teenager, 16 Jahre alt und aus dem Strichermilieu. Er berichtet von seinem Freund, ein erwachsener Mann, Ende 20, mit dem er jetzt zusammenlebt.
Und der Name dieses Mannes? Jens A. Und Jens A. hatte seinem Freund angeblich etwas Unglaubliches erzählt.
Mit dem war er eine Nacht, bevor er zum Polizeiabschnitt kam, zusammen. Und die haben viel getrunken, haben gefeiert. Dann waren sie irgendwann bei dem Hinweisgeber zu Hause. Und plötzlich fing der Jens A. an zu weinen und meinte, ihm belastet etwas, dass sein damaliger Freund Sandro P. den Daniel B. umgebracht hätte. Und der Hinweisgeber fragte nach, weil das sagte ihm erstmal nichts, der Name. Da hat er das dann eben nochmal geschildert. Oder näher erklärt, na, das ist doch der Junge, der damals 1994 weggekommen ist und dann bei Spandau tot gefunden wurde, ermordet. Und da klingelten dann schon bei ihm die Alarmglocken.
Ja, was für eine Situation, oder? Da gesteht jemand, offenbar schwer angetrunken, bei einem Mord dabei gewesen zu sein. Das ist ein Schock für den 16-Jährigen. Als er am nächsten Morgen wach wird, entscheidet er sich deshalb, damit muss ich zur Polizei.
Die Ermittler haben jetzt also 2 Namen. Jens A., der sagt, er habe das mit dem Mord an dem Kind mitbekommen, und Sandro P., der das Kind erwürgt haben soll. Wer sind diese beiden Männer? Die Ermittler tragen zunächst alle Informationen zusammen, die sie finden können, und dabei kommt heraus, beide Männer sind bereits vorbestraft. Und zwar, wie es offiziell heißt, wegen sexueller Handlungen zum Nachteil von Kindern und Jugendlichen.
Das scheint erstmal zu passen. Grund genug also, sich jetzt diese beiden Herren mal genauer anzusehen, also den 20-jährigen Sandro P. und den 28-jährigen Jens A. Die beiden werden zur Vernehmung geladen. Zunächst zu einer zeugenschaftlichen Vernehmung, wie es so schön heißt, denn noch gibt es ja keinen konkreten Verdacht.
Beide Männer werden getrennt befragt, natürlich um herauszufinden, ob es Widersprüche in den Aussagen der beiden gibt oder offensichtliche Absprachen. Und siehe da, in der Vernehmung von Sandro P., dem Jüngeren der beiden, gibt es relativ rasch einen Durchbruch.
Ja, das heißt also, der Sandro P., der hatte anfänglich erstmal geleugnet, dass er was damit zu tun hätte. Und dann brach er zusammen. Das war auch eine relativ labile Persönlichkeit. Der war damals 1994, als die Tat geschehen war, gerade mal 17. Und der erzählte dann eben die Geschichte, wie das damals alles passiert ist. Er war 4 Jahre zusammen mit Jens A. und Jens A. war ein Pädophiler. Ja? Und Sandro P. war eher derjenige, der ihn sozusagen zuarbeitete. Wenn sie Kinder auf der Straße gesehen haben, das hatten wir dann auch gehört, dann hat immer Jens A. gesagt, Mensch, die sind doch süß, komm, lass uns mal einen von denen ansprechen und vielleicht mit uns nach Hause nehmen. Sandro P. war daran nie beteiligt, aber er stand sehr unter dem Einfluss des sehr dominanten Jens A. War im Grunde kaum fähig, ohne den zu leben. Also emotional abhängig als auch wirtschaftlich abhängig. Der ist für ihn anschaffen gegangen als Stricher auf dem Homo-Strich, ja. Und Sandro P. wurde auch wohl öfter geschlagen von Jens A. Und das wirkte auch alles sehr glaubhaft.
Ja, eine durch und durch toxische Beziehung. Hier stimmt der Begriff mal wirklich. Sandro P. ist als Kind auf schwerste Weise von seinem Vater missbraucht worden. Und jetzt als Jugendlicher wurde er offenbar von seinem Partner Jens A. dominiert und ausgenutzt. Seine Aufgabe, Kinder anzusprechen und sie Jens A. dann zuzuführen, damit er sie missbrauchen kann. Und offenbar passte der kleine Daniel an diesem Weihnachtstag genau in das Suchmuster dieses Mannes.
Bei den Vernehmungen von Jens A. ist Empathie oder gar Reue nicht zu spüren bei den Ermittlern. Er schiebt nämlich alle Schuld auf seinen Partner Sandro P. Was ist das für ein Mensch, der da vor den Ermittlern sitzt?
Er war wirklich ein Kernpädophiler, ja, der sich, der eben versuchte, eben am Rande der Legalität sich seine Liebhaber zu holen. Er hat es im Gegensatz zum Beispiel zu vielen anderen, die ja so bekannt sind, die wissen, dass sie pädophil veranlagt sind, die sich ja dann auch entsprechende Jobs oder Bereiche suchen, wo sie viel mit Kindern zu tun haben. Ja, also ich sag mal, pädophile Trainer, pädophile Lehrer, pädophile Geistliche. Das hat er nicht gemacht. Er hat, wie wir dann im Nachhinein dann auch mehr und mehr erfahren haben, offensichtlich dann die Kinder draußen angesprochen und hat sie zu sich nach Hause geholt. Also das war so sein Ding. Ja? Also schon so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass er ihn gar nicht groß überreden wollte oder nett sein wollte, so wie es viele andere machen. Ey, bei mir kannst du Playstation spielen. Du, ich schenke dir was, ich kaufe dir was, ich bin dein Papa-Ersatz. Sondern es war von vornherein klar, der kommt nach Hause, sobald die Tür zu ist, wird der Junge missbraucht.
Sandro P. erzählt in den Vernehmungen nicht nur, wie der Abend abgelaufen ist, als Daniel starb. Er gibt auch zu, ja, er habe das Kind erwürgt, aber, und das ist ihm offenbar wichtig, er habe es nicht missbraucht. Jens A. dagegen behauptet, ihn treffe keine Schuld. Er war gar nicht zu Hause, als das Kind missbraucht und ermordet wurde. Als er heimkam, war der Junge schon tot und er habe nur geholfen, die Leiche wegzuschaffen.
Beide Männer werden verhaftet. Doch wer von den beiden hat nun welchen Anteil an der Tat? Wie genau liefen die Entführung ab? Wie der Mord an Daniel? Und was lässt sich überhaupt beweisen? Das alles soll der Prozess zeigen, der im Januar 1999 beginnt. Das Landgericht Berlin, gut 4 Jahre nach dem Mord an Daniel. Auf der Anklagebank 2 Männer, die sich für den Tod des Kindes verantworten müssen. Das ist ein Prozess, der damals für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, auch weil den Eltern des Jungen, also der Mutter und dem Stiefvater, eine Prozessteilnahme als Nebenkläger verwehrt bleibt.
Der Grund, Sandro P. war zur Tatzeit erst 17 Jahre alt. Deshalb wird der Fall auch von der Jugendgerichtskammer verhandelt. Und damals, Ende der 90er Jahre, war die Rechtslage so, dass eine Nebenklage in Jugendstrafverfahren nicht zulässig war. Das ist seit 2006 zum Glück anders, zumindest für schwere Straftatbestände. Aber damals, da war das eben so. Deshalb gab es für die Opferseite, für die Eltern, keinen Anspruch darauf, am Prozess teilzunehmen.
Nun hätten die Eltern aber ja einfach als Zuschauer im Saal sitzen können. Aber das Gericht hat nach der Verlesung der Anklageschrift entschieden, die Öffentlichkeit soll von der Verhandlung ausgeschlossen werden. Auch hier zum Schutz des zur Tatzeit noch jugendlichen Täters, weil im Prozess nämlich sehr intime Details ans Licht kommen würden.
Für die Mutter von Daniel und den Stiefvater war das natürlich kaum auszuhalten. Was für eine Ungerechtigkeit den Opfern gegenüber. Und so haben sie damals den Kollegen der Abendschau Folgendes gesagt.
Eine Frage, warum? Warum? Wer gibt einem Menschen das Recht, einem Kind die Chance zu nehmen, zu leben, um die sie jetzt selber als Täter kämpfen.
Ja, die Eltern wollen damals etwas, was viele Angehörige von Verbrechensopfern möchten, die durch den Verlust eines lieben Menschen ja selbst zu Opfern geworden sind. Sie wollen eine Erklärung für das, was passiert ist. Sie wollen den Täter ins Gesicht sehen, dabei in die Augen schauen. Und sie wollen verstehen, wie jemand so brutal und herzlos sein kann.
Immerhin eine Gelegenheit dafür gibt es. Eine direkte Begegnung. Mutter und Stiefvater wurden an einem der Verhandlungstage als Zeugen geladen.
Am 1.2. müssen wir beide dahin.
Ja.
Und da sehen wir sie das erste Mal. Was dann passiert? Gut, sie sitzen jetzt hinter Glas oder wie ist das, Elbewand. Ich weiß nicht, was denn passiert. Ich begegne den Kindern praktisch das erste Mal. Ich hätte gerne gewusst, was vorher passiert ist.
Ja, und was ist die Antwort darauf? Was genau ist passiert am zweiten Weihnachtsfeiertag 94 mitten im Kolbitz-Kiez in Prenzlauer Berg? Zumindest Sandro P., der jüngere der beiden Männer, legt im Prozess ein umfassendes Geständnis ab. Jens A. dagegen, der bei der Tat zweifelsohne der Anstifter war, er streitet weiter alles ab.
Doch am Ende ist das Gericht dann überzeugt. Die beiden waren an diesem Weihnachtsnachmittag ganz gezielt auf der Suche nach einem Kind. Ein Kind, das Jens A. dann missbrauchen wollte. Mit dem Auto von Jens A. fuhren sie kreuz und quer durch den Bezirk. Ermittler Christian Schulz schildert, was dann geschehen ist.
Dann haben sie beim Rumfahren dann eben vier spielende Jungs gesehen. Und Jens A. hat gesagt, warte mal, die beobachten wir mal, die sind ja ganz niedlich. Und dann trennte sich diese Gruppe, jeder ging nach Hause und dann kam eben Daniel B. ihnen entgegen. Sie sind ausgestiegen aus dem Auto, sind ihm entgegengelaufen und haben ihn gefragt, ob er sich vielleicht 5 Mark verdienen möchte, wenn er ihm beim Aufräumen hilft.
Und Daniel, so das Gericht, Daniel ließ sich locken. Wir haben ja vorhin schon kurz erzählt, die Familie war alles andere als reich. Und 5 Mark, das war für einen 8 Jahre alten Jungen wie Daniel viel, viel Geld.
So lässt er sich überreden und steigt zu den Männern ins Auto. Vom Prenzlauer Berg aus fährt man dann nach Schöneberg in die Wohnung von Jens A. Daniel soll sich im Auto während der Fahrt auf den Boden legen.
Die wollten nicht, dass er gesehen wird. Ihm hat man erklärt, nee, setz dich mal da unten hin und ist sonst kein Platz. Ja. Deshalb war er in dem Fußraum des Beifahrersitzes, wo Sandro P. saß, zwischen seinen Beinen sozusagen. Dann sind sie zu Jens A. nach Schöneberg nach Hause gefahren. Dort ging es sofort ins Schlafzimmer, ja, denn Jens A. hatte von vornherein vor, diesen kleinen Jungen zu vergewaltigen.
Im Schlafzimmer muss sich Daniel dann ausziehen. Jens A. versucht, ihn zu vergewaltigen, doch Daniel wehrt sich. Er schreit, er schlägt um sich, bis Jens A. entnervt von ihm ablässt und sagt, zieh dich wieder an. Sandro P. sitzt währenddessen teilnahmslos im Wohnzimmer.
Und Jens A. sagte dann zu Sandro, schließ mal bitte die Tür von innen ab, bevor er einfach jetzt in den Hausflur rennt. Und das hat Daniel B. gesehen und fing an zu schreien. Ich will nach Hause, ich will zu meiner Familie. Und Sandro P. hat daraufhin ganz spontan reagiert. Er wollte, dass er ruhig ist. Er hatte Angst, dass die Nachbarn etwas hören. Er wusste, dass unter ihnen auch ein Polizist wohnt. Und hat ihn gewürgt und gewürgt und gewürgt und gewürgt, bis er dann nicht nur ruhig, sondern auch tot war.
Doch wohin jetzt mit Daniels Leiche? Die beiden beschließen, den Jungen in einen Umzugskarton zu legen. Und dann bringen sie diesen Karton zur Mülldeponie nach Brieselang. Warum gerade dorthin, das lässt sich dann nicht mehr klären. Jens A. verweigerte ja die Aussage. Und diese Rekonstruktion des Ablaufs, die wir gerade gehört haben, die stützt sich vor allem auf das, was Sandro P. gestanden hatte.
Immerhin für eine Merkwürdigkeit gibt es jetzt eine Erklärung, nämlich warum Daniels Leiche vollständig angezogen war und keine Spuren eines sexuellen Missbrauchs gefunden wurden. Jens A. hatte den Versuch, das Kind zu vergewaltigen, abgebrochen und ist dann aufgefordert, sich wieder anzuziehen. Deshalb war das sexuelle Motiv der Tat nicht sofort offensichtlich.
Am 27. April 1999, da wird das Urteil dann verkündet. Sandro P. wird wegen Mordes schuldig gesprochen. Weil bei ihm Jugendstrafrecht angewendet wird, muss er 9 Jahre und 3 Monate in Haft. Die Höchststrafe in so einem Fall sind 10 Jahre. Das wurde hier fast ausgeschöpft.
Jens A. wird zu 5 Jahren und 3 Monaten Haft verurteilt wegen sexuellen Missbrauchs. Bis zum Schluss gibt es von ihm kein Wort des Mitgefühls für das Opfer oder gar ein Wort der Reue. Im Schlusswort vor Gericht sagt er lediglich, dass es ihm um seinen Ex-Freund Sandro leid tue.
Daniels Mutter und sein Stiefvater sind bei der Urteilsverkündung noch einmal im Gerichtssaal. Noch immer in der Hoffnung, etwas über diese beiden Männer zu erfahren, die ihr Kind umgebracht haben. Das ist die Reaktion der Mutter.
Eigentlich mehr oder weniger habe ich sie angeguckt mit der Hoffnung, dass sie mir den Wesen mal in die Augen gucken. Aber wie sie es dann gemacht haben, war der Anblick nicht sehr schön.
Für die Familie von Daniel ist nach dem Mord und nach dem Prozess nichts mehr, wie es vorher war. Die Beziehung der Eltern zerbricht. Daniels Stiefschwester wächst bei ihrem Vater auf und die Mutter versucht stark zu bleiben, was ihr nicht immer gelingt. Auch weil sie von Jens A. aus dem Gefängnis heraus bedroht und belästigt wird.
Er schreibt ihr, bald komme er wieder heraus und sie hätte damals eben auf ihre, so wörtlich, Rotzgöre besser aufpassen sollen, dann wäre das Kind noch am Leben. Immer wieder kommen übrigens solche Briefe. Das ist ein Horror für die Mutter. Immer deutlicher wird auch, Jens A. ist so etwas wie eine tickende Zeitbombe.
Als Sandro P. bei der Polizei umfassend gegen seinen Ex-Freund Jens A. ausgesagt hat, ging es um mehr als um den Tod des kleinen Daniel. Es soll mindestens 2 weitere Fälle von sexuellem Missbrauch gegeben haben und auch die können Jens A. jetzt nachgewiesen werden.
Diese weiteren Verbrechen, dazu noch die Bedrohung und Verunglimpfung von Daniels Mutter, bringen Jens A. dann eine Verlängerung seiner Haftstrafe ein. Es gibt noch einmal 2 Jahre und 2 Monate obendrauf, sodass er insgesamt mehr als 7 Jahre im Gefängnis bleibt.
Im Frühjahr 2006 soll er schließlich dann doch freikommen. Die Staatsanwaltschaft in Berlin will das verhindern und lässt prüfen, ob gegen Jens A. eine nachträgliche Sicherungsverwahrung verhängt werden kann. Diese rechtliche Möglichkeit war gerade erst eingeführt worden. Jens A. wäre einer der ersten gewesen, auf die man sie angewendet hätte.
Ja, man hat eben bei ihm festgestellt, dass er da ein eingeschliffenes Verhaltensmuster hatte, ja, und dachte sich, bevor weitere Opfer entstehen, ja, wollen wir die natürlich die potenziellen Opfer vor solchen Menschen schützen. Und deshalb kam die Überlegung auf, ihn in Sicherungsverwahrung zu nehmen, wo er erstmal so lange drin bleibt, bis irgendein Gutachter mal sagt, nee, er darf wieder raus.
Doch Jens A. muss gar nicht rein. Denn 2 psychiatrische Gutachter stellen unabhängig voneinander fest, dass bei ihm kein sogenannter Hang zur Begehung solcher Straftaten vorliege. Das heißt also, übersetzt, so gefährlich ist er nun auch wieder nicht. Und deshalb entscheidet man sich gegen eine Sicherungsverwahrung. Eine Senatssprecherin erklärt dann damals, die Hürde, um jemanden nachträglich in Sicherungsverwahrung zu bringen und ihm damit seine Freiheit zu entziehen, dieser eben sehr hoch.
Jens A. gilt also offiziell als eher ungefährlich und kann deshalb aus dem Gefängnis in die Freiheit entlassen werden. Ein schrecklicher Irrtum, wie sich zeigen wird. Nach der Haftentlassung im Februar 2006 zieht er weg aus Berlin zu einem Freund nach Brandenburg, nach Bernau. Dieser Freund ist ein verurteilter Vergewaltiger, den er im Gefängnis kennengelernt hatte.
Tja, und es dauert nicht lange, bis Jens A. in der Wohnung in Bernau die nächsten Minderjährige missbraucht. Er hatte sie sich in Kneipen und Jugendclubs ausgesucht und soll sie damit Betäubungsmitteln gefügig gemacht haben und vergewaltigt haben.
Doch die Ermittler in Berlin haben Jens A. auch nach der Haftentlassung weiter im Visier. Für sie ist er weiter gefährlich und als der Verdacht aufkommt, dass er erneut zum Täter geworden ist, da informieren sie die Kollegen in Brandenburg. Mindestens 2 Jugendliche soll Jens A. missbraucht haben. In einem 3. Fall wird zumindest ermittelt.
Dieser Hinweis der Berliner Polizei, der führt dann dazu, dass Jens A. erneut festgenommen wird. Im März 2006, also gerade mal 1 Monat nach seiner Entlassung aus der JVA Tegel. Er gesteht all diese Taten und kommt dann nach Neuruppin in Untersuchungshaft. Und die Staatsanwaltschaft erhebt auch Anklage. Doch die wird dann vom Landgericht Frankfurt-Oder abgewiesen.
Ja, die Begründung, die ist wirklich abenteuerlich. Ein Gutachten hätte gezeigt, dass kaum gerichtsfest nachzuweisen sei, dass die Opfer wirklich betäubt waren und damit widerstandsunfähig. Das heißt, eine Verurteilung im Gerichtsverfahren wäre eher unwahrscheinlich gewesen.
Da muss man wirklich den Kopf schütteln.
Muss man.
Was folgt aber daraus? Jens A. kommt wieder frei und zieht weiter. Und diesmal ganz weit weg. Erst nach Gelsenkirchen, dann nach Leverkusen. Und wer jetzt denkt, dass er sich dort mit 9 Taten zurückhält, der liegt falsch.
Genau, im Oktober 2007 wird in Köln ein 10 Jahre alter Junge in ein Auto gezerrt, in eine Wohnung verschleppt und dort vergewaltigt. Dasselbe Tatmuster wie damals bei Daniel in Berlin. Doch weil der Junge diesmal überlebt und sich merken kann, wo die Wohnung liegt und wie sie eingerichtet ist, kommt die Polizei dem Vergewaltiger auf die Spur. Es ist Jens A.
Offenbar hat er vor dem 10-Jährigen auch schon einen anderen Jungen in Köln auf gleiche Art und Weise verschleppt und missbraucht. Eine Polizeisprecherin in Nordrhein-Westfalen sagte dann damals, das sei ein auffällig schwerer Fall von schwerem Missbrauch. So etwas gebe es in Köln zum Glück nur sehr selten.
Und jetzt endlich kann diese Missbrauchsserie an Kindern gestoppt werden. Und das hoffentlich für immer. Im Juni 2008 wird Jens A. in Köln zu 11 Jahren und 9 Monaten Gefängnis verurteilt. Und jetzt klappt es auch mit der anschließenden Sicherungsverwahrung. Die Begründung der Kölner Richter, Jens A. ist ein Wiederholungstäter und eine Gefahr für die Allgemeinheit.
Und was ist mit Sandro P., dem Ex-Freund von Jens A.? Er war es ja, der Weihnachten 1994 den kleinen Daniel erwürgt hatte und deshalb wegen Mordes zu einer Jugendstrafe verurteilt worden war. Er sitzt die gut 9 Jahre komplett ab und wird im Juli 2007 dann aus der Haft entlassen.
Und danach hat er Angst. Angst, dass Jens A. sich an ihm rächen könnte. Schließlich haben seine Aussagen den Ex-Freund damals ins Gefängnis gebracht. Gleichzeitig wird auch sein Leben weiter von harten Gewaltfantasien bestimmt. Fantasien, die er häufig gegen sich selbst richtet. Das führt immer wieder zu schweren Verletzungen. Im Mai 2011 wird er in einem Zimmer seiner Wohngruppe tot und voller Blut aufgefunden. Ob es ein Suizid war oder ein Unfall, kann nicht mehr abschließend geklärt werden.
Puh, nach so einem Fall muss man erstmal durchatmen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind hier im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Und in 2 Wochen, da geht's hier weiter mit einer neuen Folge.
Und zwar mit der Geschichte von Lothar R. aus Berlin. Der Mann ist 62 Jahre alt und führt eine Liebesbeziehung mit einer 88-Jährigen. Aber nicht nur das, er hat noch eine heimliche Affäre mit einer 85 Jahre alten Frau. Als seine Partnerin hinter diese Affäre kommt, reagiert Lothar R. mit tödlicher Gewalt. Mehr dazu in 14 Tagen.
Und bis dahin alles Gute. Wer noch mehr von uns hören will, kein Problem. Im Visier gibt es natürlich in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt und als Videoformat bei YouTube. Wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und freundliche Rezension. Und ich sage, und Uwe sagt es bestimmt auch, danke, dass Sie heute bei uns waren.
Ja, und ein Gedanke fehlt noch und der passt heute leider ganz besonders. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie, also egal, was Sie heute noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg ist eine Produktion des RBB. Redaktion und Manuskript Jörg Simon. Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.